Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich glaube, wir sind alle happy, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben zu Null gewonnen, tut auch auf jeden Fall richtig gut. Und ich glaube, der eine oder andere, der in den letzten Wochen nicht ganz so viel Spielzeit hatte, konnte sich heute definitiv wieder zeigen. Im Großen und Ganzen zählt es Weiterkommen im Pokal und dazu noch eine ordentlich bis gute Partie. Von daher sind wir alle sehr happy.
Der VfB Stuttgart holt einen Punkt bei Werder Bremen und erreicht in Regensburg das Viertelfinale des DFB-Pokals. Darüber sprechen wir heute in einem quirligen Quartett, würde ich sagen, denn wir sind heute tatsächlich zu viert unterwegs. Wie immer auch dabei Philipp Meisel.
Grüße.
Wie sehr oft dabei Felix Mahler.
Grüße.
Und wie immer öfter dabei David Scheu.
Ebenfalls Grüße, hallo.
Schön, dass alle da seid. Ich würde sagen, wir machen das wie immer. Wir gehen, wenn wir zwei Spiele haben, auf die wir zurückblicken, chronologisch vor, haben erst das Bundesligaspiel, dann das Pokalspiel. Natürlich wollen wir nicht außer Acht lassen, dass bei U21 und U19 am Wochenende Spiele stattgefunden haben und noch stattfinden werden in den nächsten Tagen. Und natürlich, dass am Freitagabend der nächste Kracher schon in der Bundesliga ansteht für den VfB gegen Union. Zuerst Werder Bremen, VfB Stuttgart, 2-2. Ich glaube, von uns war keiner vor Ort. Kann das sein, Philipp?
Ich war es nicht und nee. Ich blicke in die Runde.
Ich meine, auch Heiko Hinrichsen und Gregor Preiß sind dort gewesen.
Ja, ich glaube auch. Ja, Heiko hat ein schönes 90+3 neben der Trainerbank von Werder Bremen geflext. Wollte uns einfach mal zeigen, wie das läuft. Er hat sich eine ordentliche Location aussuchen für so einen Videodreh.
Mit Star-Auftritt der Rasenmäher.
Das ja, war auch voll eine, gut.
Mhm. Im Tonbereich spaßige Nummer, aber ging alles raus.
Also wer es noch nicht gesehen hat, geht bitte auf unseren YouTube-Kanal. Ne?
Und Felix Mahler weiß, wovon er spricht, weil er ist derjenige, der dieses ganze Rohmaterial immer zusammenpappen muss. Da will ich nicht wissen, wie sehr da die Kopfhörer brennen manchmal an der Stelle. Ich erinnere Felix auch an den Auftritt von Tina Turner nach Sparta Prag im VfB-Stadion. Ja, also
der gut. Claim, herrlich.
Ich würde sagen, bevor wir im Detail, aber nicht zu ausufernd, weil wir ja Themen haben, über das 2-2 in Bremen sprechen, hören wir mal, was der Trainer danach zu sagen hatte, nach dem Punktgewinn an der Weser.
Ich glaube, wir sehen eine erste Halbzeit, die relativ ereignisarm war. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, insbesondere natürlich nach dem letzten Spiel, wollten gut ins Spiel kommen, versuchen, stabil erstmal zu stehen, und dann steht es nach 6 Minuten 0-1. War sicher nicht der Start, den wir uns gewünscht haben. Und trotzdem konnte man da schon sehen, dass wir gut damit umgehen. Das Spiel war danach ausgeglichen. Hertha, sag ich schon, gerade über Hertha gesprochen. Werder war ein bisschen abwartender. Haben jetzt nicht viele Chancen kreiert und trotzdem auch nichts mehr zugelassen. Machen dann in der 19. durch Medo das 1-1. Und dann, ja, glaube ich, geht es leistungsgerecht mit 1-1 auch in die Halbzeitpause. Wir hatten noch eine Chance durch Angelo. Werder hatte noch den Elfmeter, der zurückgenommen wurde. Sonst war nicht viel. Zweite Halbzeit war sicher ein bisschen mehr drin. War dann so, dass gerade ersten zwei Standards, glaube ich, relativ gefährlich waren, ohne dass sie aufs Tor kommen. Aber so nach und nach hat Werder schon dann das Spiel auch übernommen. Und da habe ich bei meiner Mannschaft schon gesehen, dass sie am Limit sich bewegt. Ja? Und trotzdem waren wir auch immer mal wieder gefährlich, aber insbesondere dann in der Phase vor dem 2-1 haben wir zu viele, sagen wir mal, leichte Standards zugelassen, durch leichte Ballverluste, durch Querschläger, durch Bälle, die wir nicht treffen. Sicher auch immer wieder gut vorbereitet von Werder, insbesondere auch dieses nach innen dribbeln, diese Halbfeldflanken, das ist einfach einstudiert, das siehst du, nicht immer leicht zu verteidigen. Am Ende war es dann, glaube ich, die 9. Ecke, was definitiv zu viel ist, die 10., die zum 2-1 führt. Und dann war es wieder sichtbar, dass wir uns damit nicht zufrieden geben, dass wir nicht zusammenbrechen. Und am Ende machen wir das 2-2. Durch eine super Aktion dann auch wieder von Angelo im Zusammenspiel mit Medo. Und dann war das Spiel offen. Dann kann es in beide Richtungen gehen. Ich glaube, was ich meiner Mannschaft einfach hoch anrechnen möchte, ist, dass sie bis zum Schluss dann versucht hat, das Spiel auch zu gewinnen. Ja, und dort dann wirklich alles reingehauen hat. Maxi konnte kaum noch laufen. Er wollte unbedingt drinbleiben nach dem 2-1. Das sind alles gute Signale. Das war für uns ein Punkt der Moral. Ich glaube, er geht auch absolut in Ordnung. und den nehmen wir auch so mit. Wir hatten großen Respekt vor einer Werder-Mannschaft, die sehr stabil daherkommt dieses Jahr. Sieht einfach dort, wie ich es gerade schon gesagt habe, Abläufe, die sie auf den Platz bringen. Und deswegen ist das für uns ein absoluter Punkt der Moral. Dankeschön.
Soweit Sebastian Hoeneß in Bremen. David, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir waren ja mit Philipp zusammen in Belgrad und ich hatte beim Schauen dieses Bremen-Spiels so ein leichtes Unbehagen. Das habe ich tatsächlich noch nicht aus den Klamotten geschüttelt gehabt. Also ich hatte Belgrad, während ich Bremen geschaut habe, noch nicht so sehr aus den Klamotten geschüttelt gehabt. Und ich wollte einfach nur, dass der VfB dieses Spiel nicht verliert und muss ganz ehrlich gestehen, als es 2-1 fiel, habe ich das innerlich schon abgehakt und ich bin froh, dass es der Mannschaft offensichtlich nicht so ging.
Ja, ist auch tatsächlich ein Unterschied zum Belgrad-Spiel gewesen, dass man sich nicht hat hängen lassen, obwohl es schwierig ist. Ich finde, du siehst an dem Bremen-Spiel schon, dass der VfB gerade in einer Phase ist, in der es nicht so ganz leicht von der Hand geht. Liegt einerseits an der hohen Taktung, andererseits am ein oder anderen Verletzten. Aber dann ist es halt, glaube ich, wichtig, dass du einfach durch diese Phase durchkommst und immer mal wieder einen Punkt und einen Sieg mitnimmst, dich gegen Widerstände wehrst. Und das haben sie in Bremen gemacht. Es ist sicher nicht ihr bestes Spiel gewesen, aber Unterschied zu Belgrad, dran geglaubt, nicht aufgegeben, sogar auf den Sieg dann noch gegangen am Schluss, auch mit dem Risiko, dass du es noch verlieren kannst. Und ich glaube, wenn du so auftrittst, dann kannst du durch die Phase durchkommen, so wie in Belgrad geht's natürlich nicht.
Ich glaube, wir sind uns einig, wenn Nick Woltemade den 90+7 das 3-2 macht, wäre das schon hart unverschämt gewesen, oder?
Dann hätte er zumindest mal anfangen können, darüber nachzudenken, ob er sich jetzt neben seinen Bremer Schlüssel auf dem Unterarm endlich mal die Cannstatter Kanne tätowieren lässt. Ja, wäre mal an der Zeit. Ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben, je Seite der Medaille, also zwei positive und zwei negative Dinge, ja, analog dem Spielausgang. Negativ, oder eigentlich ja fast schon auch wieder positiv auf der anderen Seite, du hast halt brutal gesehen, wie wertvoll und wie gut Enzo Mio ist. Wenn der nicht auf dem Platz steht, da ist diese Mannschaft eine Klasse schlechter, kannst du mir sagen, was du willst. Da hat der auch mal einen schlechten Tag, hatte er zuletzt auch, ja. Aber ganz grundsätzlich hebt er die Mannschaft auf ein anderes Level. Und das Zweite, was ich mir negativ notiert habe, was ich vermisst habe, war, das hast du letzte Saison oft gesehen, dass der VfB im Spielaufbau gerne mal lang diagonal verlagert hat, um einen Mann, der dort freigestellt oder gespielt wurde, der dort isoliert stand, ins Spiel zu bringen. Und ich habe in Bremen Joscha Wagnermann fast schon verzweifelt auf dem rechten Flügel stehen sehen, winken und machen und tun, aber es kam einfach keinen Ball an. Ja, da kam gar nichts hin. Ja, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass beispielsweise einer, der diese Verlagerung hätte spielen müssen, auf einer ungewohnten Position unterwegs waren, eben Fabian Rieder. Das hat ihm nicht gut getan, diese Rolle, die er da hatte in Bremen. Positiv habe ich mir aufgeschrieben, eine Sache habt ihr schon erwähnt, ist Mentalität. Ja, also nur eine Mannschaft, die ein gewisses Mindset in sich trägt, kommt bei so einem Spiel so zurück. Und das Zweite ist, heimlich still und leise, Crisis, what crisis? Ja, die Krise, die man Ermedin Demirovic irgendwie angedichtet hat oder wollte in den letzten Wochen, die sehe ich endgültig nicht mehr. Ja, also der ist wieder komplett da, nicht nur wegen den beiden Toren.
Ja, sehe ich auch so und freut mich besonders. Dieses zweite Tor, das er macht, als er dann noch hinterher unseren Reportern ins Heft diktierte, dass er sich den Herrn Zetterer schon auch ausgeguckt hat und wusste, was er vorhat und den absichtlich genau so reinchippen wollte, hatte zwei Abschlüsse in Bremen, Felix, und zwei Tore. Also mehr geht eigentlich nicht als Stürmer.
Der steht ja generell auf einer brutalen Quote. Sind bei 12 Ligaspielen 7 Tore. Ich meine, es müsste jetzt auch eins mehr sein als besagter Serou Guirassy, der immer noch ein bisschen in seinem Nacken hängt wahrscheinlich. Also ja, ich war nie in diesem Boot mit drin von wegen, boah, Demirovic hier, Demirovic da. Das braucht ein bisschen Zeit. Ich glaube, für mich ist eher das Thema, dass ich mir erhofft hatte, dass vielleicht diese Undav-Demirovic-Kombi, die man hatte mit Undav-Guirassy, vielleicht ein bisschen schneller fruchtet. Da fehlt es noch so ein bisschen, ja, mit einer klaren Startelf. Jetzt spielt sich ein Woltemade ein bisschen auf. Da ist nicht so ganz klar, welcher Doppelsturm oder Zehn und Sturm quasi die beiden zusammen, wer da auftritt. Aber und in Bremen selbst, beiß mir ein bisschen in den Arsch, dass ich den Tipp nicht genommen habe. Ich war auch bei 1:1. Ich habe eure Folge gehört am Donnerstagabend auf dem Weg zum Sträter tatsächlich. Dann habt ihr dreimal 1:1 getippt und ich dachte mir, komm, ich muss ja irgendwo Punkte gut machen. Tippe ich halt auf einen Überraschungsauswärtssieg, aber eigentlich hatte ich auch auf Unentschieden getippt. Und bin deswegen auch an sich zufrieden.
Wie sich rausredet.
Man muss ja irgendwo Punkte machen, aber ja. Deswegen war ich eigentlich zufrieden mit dem Unentschieden. Mein Statistikhirn sagt so ein bisschen Gentner-Voice, dass man in Bremen Unentschieden spielen darf. Und das ist, glaube ich, für mich auch die schwerste Aufgabe, die es jetzt noch hatten bis Weihnachten mit vielleicht Heidenheim, was auch eklig ist, aber die ist jetzt erledigt. 2:2 da mitzunehmen, ist völlig in Ordnung.
Ja, zumal du Werder Bremen auf, ich sag mal, Distanzchen gehalten hast, also dieser Mini-Vorsprung, den du hast, einfach um vorhin zu bleiben. Ich glaube, tabellarisch haben sowohl der VfB als auch Bremen ihre Position gehalten. Der Abstand für den VfB ist jetzt tatsächlich auf Platz 4 geringer als auf Platz 16. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man einfach nicht außer Acht lassen sollte. Wir wollen jetzt natürlich den VfB weder in die Champions League noch in den Abstiegskampf reden, aber es ist einfach wichtig für den Saisonverlauf. Wir erinnern immer an Union Berlin vor einem Jahr, dass du halt da unten nicht reinrutschst und wenn du Kiel, Bochum schlägst, Bremen auf Distanz hältst, auch Wolfsburg auf Distanz hältst, all das, dann kommst du halt nicht in diese ganz großen Bredouillen in der Liga. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Würde ich sagen, Jingle und Herr Mahler darf nochmal, oder?
Der Main VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
So Felix, in aller gebotener Kürze, was hast du zu Bremen noch mit dabei?
Ich habe immer Bundesliga-Daten dabei. Expected Goals, die nach dem 2:2 riechen sogar. Also 2,12 zu 1,8 pro Bremen natürlich noch der leichte Vorteil. Schüsse aufs Tor 6:4, das ist die drittmeisten aller Gegner. Also der VfB hat schon einiges zugelassen. Ballbesitz 43 zu 56%. Pässe hat der VfB auch wieder mehr gespielt, 401 zu 560. Passquote war Bremen auch gut dabei, 83%, der VfB 86%. Laufdistanz ist muss man im VfB hervorheben, 118 Kilometer. Mehr als Bremen, 116,2, der dritthöchste Wert beim VfB auch. Sprints 192 zu 259, auch das die zweitwenigsten Sprints aller VfB-Gegner. Also Bremen war da schwach und beim VfB die zweitmeisten Sprints aus allen Bundesliga-Partien. Also das war ein auffälliger Bereich. Ebenfalls auffällig waren die gewonnenen Zweikämpfe. 104 zu 89, das sind ziemlich geringe Nummern, die drittmeisten unter allen VfB-Gegnern, aber eben beim VfB sehr gering, die drittwenigsten beim VfB. Also bei den Kilometern haben sie gut dagegen gehalten und wahrscheinlich auch was gesichert, was sie eben wenn mit dem Punkt dann eben auch wertvoll gesichert haben, aber bei den Zweikämpfen nicht. Ecken 11 zu 2, das hat man ja auch während dem Spiel, glaube ich, schon gemerkt, die meisten von allen VfB-Gegnern bisher.
Ganz kurz, ich glaube, das ist das, was auch Sebastian Hoeneß und viele Fans dann am meisten so genervt hat, ne? Dass du ihnen auch viele Ecken geschenkt hast, schlicht und ergreifend. Und auch wenn Werder Bremen lange nicht aus Standards getroffen hat, war irgendwie doch klar, dass an dem Nachmittag mal einer hinten reinfällt, was dann passiert ist. Ich glaube, das ist wirklich das gewesen, worüber man sich hinterher am meisten geärgert hat. Wenn du weißt, du hast einen Duxch auf der anderen Seite, gib ihm diese Standards nicht und sie haben halt genau das gemacht.
Ja, du hast ja irgendwann drum gebettelt. Also ich weiß nicht, mit welcher Ecke davon das Tor gefallen ist, aber irgendwann war es fast klar, dass irgendeiner mal reinsegelt. Aber wie gesagt, der VfB hat dagegen gehalten, auch mit den Fouls tatsächlich mal. 13 Stück gegen 8 von Bremen, die zweitmeisten Fouls vom VfB in einer Ligapartie. Und 1-2 Stories haben wir noch zum Spiel, nämlich das erste Mal, das haben wir auch hier oft besprochen, aber eben positiv für den VfB, diesmal negativ, das erste Mal, dass der VfB in der Anfangsviertelstunde ein Gegentor kassiert hat, war bisher nicht der Fall in der Liga. Und das ist natürlich der Punkt, das haben wir ja wochenlang besprochen und bei Zwischenfazits besprochen und so weiter, dass da dieses Gefühl von leichten Ergebniskrisen kommt oder dass hier 1-2 Punkte vielleicht fehlen. Zum 5. Mal diese Saison schon Punkte geteilt, 5. Mal unentschieden. Das ist jetzt schon nach 12 Spieltagen mehr als in der gesamten letzten Saison. Da hast du 4-mal unentschieden gespielt. Und das ist, glaube ich, auch vor allem der Unterschied, den es gerade ausmacht, tabellarisch.
Ja. Wohl dem, der unentschieden getippt hat an der Stelle. Danke, Felix. Ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf auf Bremen, gehen kurz in die Pause und dann sprechen wir über den Pokal. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. In Regensburg waren die Herren Meisel und Scheu. Wie war's denn?
David, ich würde dir gerne den Vortritt lassen.
Ich fand, es waren zwei interessante Tage, ist uns gut gegangen da und haben, ja, kann man sagen, und Spiel war eine klare Sache. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt aufs Sportliche kommen, also ist mit dem frühen 2-0 war es dann eigentlich schon gegessen, und ich glaube aber, es ist gerade in der Phase, in der der VfB jetzt gerade ist, auch mal gut, wenn mal ein Spiel dabei ist, in dem du nicht bis zur 95. Minute die volle Intensität gehen musst, auf dem Zahnfleisch daherkommst, bis zuletzt drum tun musst, sondern wenn du einfach mal auch eine Halbzeit lang verwalten kannst und im Ballbesitz ein bisschen Kräfte schonen. Das nächste Spiel ist ja, sind dann nur 72 Stunden Pause. Also ich glaube, von dem her ist dieses Spiel wertvoll gewesen.
Ich hatte mir tatsächlich im Vorfeld auf der Hinfahrt noch die Pressekonferenz der Regensburger angeschaut, auf einem Streamingportal meiner Wahl. Und da saß handgezählt einfach ein Journalist, der dann wiederum eine seiner Fragen an den Trainer, Batz heißt er, glaube ich, oder so ähnlich, eröffnet hat mit der Line: Der Pokal habe ja seine eigenen Gesetze. Was mich schmunzeln ließ, aber dann doch an dem Abend nochmal drüber nachdenken, denn ich war ganz froh, dass sich dieses Sprichwort nicht bewahrheitet hat. Ja, der VfB da einfach gar keine Kompromisse gemacht hat. Hatte zwar eine Phase nach dem 2-0, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, hat auch der Trainer moniert nachher, wo sie nicht nachgegangen sind, wo sie den Gegner, der schon lag, nicht noch voll getötet haben, ja, im übertragenen Sinne natürlich. Und dennoch ist da überhaupt nichts angebrannt über 90 Minuten. Es gibt natürlich hier und da Punkte, die man finden kann, an denen man kritteln kann. Henry Chase, Licht und Schatten, ja, also super Tor gemacht, aber wie schon in Bremen, gerade im Ballbesitz, Vogelwild teilweise, ja, dafür Fortschritte, beispielsweise vorwärts verteidigen, aggressiv da sein, den Fuß schon drin haben, bevor der Gegner den Ball bekommt und so, hat er super gemacht. Führig und Rieder, beide blass gegen den Tabellenletzten eines ja, eigentlich
Unterhauses.
Ja, eigentlich ja. Drittligisten, muss man einfach so sagen. Ja. Also Zweitligist, Tabellenletzter, aber die sind, das ist eine Drittligamannschaft. Da darf ich als Nationalspieler von Deutschland und der Schweiz durchaus mehr auffallen. Ja. Aber am Ende vom Lied, also ist es, wie es David sagt, Strich drunter, Mund abputzen, weitermachen. Du hast das Ding eingefahren, hast dir Körner gespart, hast dazu noch schöne Tore gemacht hier. Wollte Male völlig auf entspannt, ja, Mr. DFB-Pokal, der da quasi durch den Strafraum cruist und das Dritte einschiebt. Jetzt auch, glaube ich, ich habe heute Morgen ein Stück über ihn geschrieben, lest ihr, wenn ihr Lust habt, bei uns auf den Seiten zum Mr. DFB-Pokal, weil er eben in allen Partien jetzt schon mindestens ein Tor gemacht hat, bei insgesamt 4 Scorers steht und damit der erfolgreichste Offensivspieler ist das VfB in diesem Wettbewerb und offensichtlich auch ein großes Faible hat für diesen Wettbewerb, weil er gesagt hat, hey, total geil, Flutlicht und so abends, macht mega Bock, und jetzt sind es halt nur noch 2 Spiele bis dahin, wo jeder hin will. Also da ist auch angesichts der anderen Pokalpartien, die da so gelaufen sind, ich meine, es sind mindestens 4 Bundesligisten raus in dieser Pokalrunde, mindestens. Ja, das ist schon nice. Und die Tür, Herr Meisel, ist schon ein Stück weit offen, oder mehr als nur Richtung, ja, Richtung Finale einfach. Und das musst du dir jetzt nehmen. Ja, aber auch die Stoßrichtung des Kommentars, den ich geschrieben habe, eben unter erschwerten Bedingungen, David kann es bezeugen, ja, im Murphy's Law Irish Pub von Regensburg in einem Gewölbekeller.
In der Kneipe, die auch keine Kartenzahlung annimmt,
haben nur Bar zahlen können. Genau, ja. Ja. Wir müssen beinahe spülen, ja. Der Kollege Agardi war noch dabei von der Bildzeitung. Wir haben halt großspurig hier Essen und Getränke bestellt, und dann kommt die so, ja, aber ich muss euch jetzt sofort abkassieren. Ja, kein Problem. Karte, nee, geht nur Bar.
Also ich hätte es ja dort noch mit serbischen Dinar versucht,
falls ja, ich irgendwie eine Tasche gelesen habe. Die hatte ich nicht mehr, tatsächlich alle ausgegeben am Flughafen von Beograd. Insofern, nein, also, Spaß beiseite. Es war, ein rundum gelungener Auftritt vom VfB mit ein paar kleinen Macken und Kratzern dran, aber die sind eigentlich, finde ich, nicht der großartigen Erwähnung wert.
Treue Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich durchaus ein Fan von Herrn Woltemade bin und da mache ich gerne noch mal ganz kurz den Bogen an der Stelle zurück. Ja, er ist gerade Mr. DFB-Pokal, hat in jeder Runde getroffen. Er hat aber auch ganz souverän reagiert auf seinen Bankplatz bei Werder am Samstag. Das ist, finde ich, ja auch was viel über den Charakter eines solchen Spielers sagt. Er ist natürlich direkt danach gefragt worden, hey, kommst zurück in deine alte Heimat, besonderes Wiedersehen, emotionales Comeback und du auf der Bank. Ne? War doch scheiße, oder? Suggestivfrage, Zwinker, Zwonker. Er wird daraufhin gefragt und sagt ganz klar, nee, gestern hat der Trainer mit mir darüber gesprochen, dass ich auf der Bank sitzen werde und das ist für mich okay. Und kommt trotzdem rein, gibt alles, bringt sich ein. Und ich finde, wenn du Spieler solcher Charaktere in deiner Mannschaft hast, dann bringt das dich weiter. Ne? Das eine ist die Spielstärke, das eine ist das Technische, das, was dir von da oben mitgegeben wurde, vielleicht auch an Talent, aber das andere ist, bist du auch charakterlich in der Lage, in so eine Mannschaft dich einzufügen und mit der Dreifachbelastung zu akzeptieren, dass du nicht immer von Anfang an spielst und dann einfach trotzdem deine Leistung zu bringen. David.
Und er hatte in Bremen ja so ein bisschen den Ruf, dass er nichts trifft und kaum Tore macht. Ich finde dafür, ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf, aber trifft er gefühlt ziemlich regelmäßig, wenn er dann spielt.
Er hat jetzt, glaube ich, 4 Tore und 2 Vorlagen in all seinen Auftritten. 7 in der Bundesliga, 3 im Pokal. Das ist in aller Ehren wert und, glaube ich, eine Verdrölfzigfachung seiner Stats, die er bei Werder Bremen hatte, ja, weil das war ja tatsächlich das, was ihm nachhing. Andererseits, wer mal bei Horst Steffen anruft in Elversberg, der wird nur Lobeshymnen hören, weil sonst hat er halt die dritte Liga kaputt geschossen, ja, und dabei schon durchaus bewiesen, dass er weiß, wie es geht. Ja. Nichtsdestotrotz, auch das war Thema gestern in der Mixzone, als wir mit ihm gesprochen haben, so ein bisschen ganz zumindest durch. Angesichts der Personalsituation vom VfB mit den verletzten Offensivspielern, Leveling, Undav, da kann man halt schon mal, finde ich, ein bisschen mehr Minuten, ich meine, verlangen kann das nicht, aber sich zumindest erhoffen, als die er gerade bekommt, auch wenn Sebastian Hoeneß wahrscheinlich für jedes Spiel eine gute Begründung hat, die er ihm nennen kann, aber 141 Minuten Bundesliga bisher, 7 Kurzeinsätze, könnte für mich, für meinen Geschmack was dazukommen. Ich weiß nicht, wie es ihr seht.
Ja, also aus meiner Sicht sehe ich das schon. Ich bin tatsächlich aber auch der Überzeugung, dass, das hört man ja bei Sebastian Hoeneß immer raus, er schon, ich will nicht sagen Wochen im Voraus, aber so die nächsten 2-3 Spiele im Fokus hat. Und na, wenn du dir jetzt zum Beispiel den Dreierpack Belgrad, Bremen, Regensburg anschaust, dann war das wohl so geplant, dass beispielsweise ein Maxi Mittelstädt Belgrad Bremen macht, Regensburg aussetzt. Dass ein Mio Belgrad Regensburg macht, Bremen aussetzt. Und bei Woltemade war dann eben auch wohl eher die Überlegung, in Bremen erstmal hinten raus noch Offensivspieler bringen zu können, was dann ja auch aufgegangen ist mit dem späten Tor und sogar noch der Möglichkeit, hinten raus tatsächlich zu gewinnen. Und in Regensburg eben auf die Kombination zu gehen. Und ja, ich, mein Eindruck aus der Distanz ist, dass da das Team sich das schon Tage vorher, wenn solche Dreierpacks anstehen, Gedanken macht und das den Spielern auch offen gegenüber kommuniziert und dementsprechend auch kein Gegrummel irgendwie auftritt. Und das wird jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen, wenn da der nächste Dreierpack ansteht, mit Union, Young Boys, Heidenheim, genauso sein. Übrigens, Philipp, die Pressekonferenz, die du angesprochen hast vom Jan, die habe ich mir auch angeschaut. Die ging tatsächlich ganze 4 Minuten vor dem Spiel. Ein bisschen länger ging die Pressekonferenz nach der Partie in Regensburg. Und auch dazu hat Sebastian Hoeneß was gesagt. Lass uns da auch mal kurz reinhören.
Ich mach's kurz. Wir haben das Spiel so angegangen, wie du es angehen musst. Wir waren natürlich der Favorit und trotzdem ist es Pokal. Und dafür war es dann sehr, sehr wichtig, dass wir zumindest dann die zweite und die dritte Chance gleich genutzt haben. Damit war das Spiel schon relativ schnell auf unserer Seite. Mit der Phase kurz vor der Halbzeit war ich nicht so zufrieden. Da hat mir so ein bisschen die Gier gefehlt, das Spiel vielleicht schon zuvor entscheiden. 2-0 ist dann immer noch ein Ergebnis, das gewisse Risiken birgt. Das war dann natürlich auch die Botschaft in der Halbzeitpause, gut rauszukommen, wenn möglich das dritte zu machen. Und das ist uns dann auch gelungen. Ja, dann ist nicht mehr viel angebrannt. Ich glaube, der Sieg geht in Ordnung. Wir sind im Viertelfinale und darüber sind wir sehr, sehr froh. Dankeschön.
Soweit der VfB-Trainer in Regensburg und wir machen hier nahtlos weiter mit dem nächsten Jingle.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Denn auch zum Pokalfight, auch wenn es kein wirklicher Fight war. Aber ich sag mal, zum Pokalabend des VfB in Regensburg, Felix, hast du uns ein paar Zahlen mitgebracht.
Ja, und die wie immer ein bisschen ausgelagert, weil es gibt zur Bundesliga gibt's offizielle Daten, bundesliga.de, von UEFA, Champions League, offizielle UEFA-Daten. Beim Pokal finde ich nichts, vielleicht bin ich zu blöd dafür, aber ich finde zumindest nichts. Nehmen wir sie von FOTMOB, auch eine gute Seite, zuerst Regensburg, dann der VfB, 0,66 zu 1,86 Expected Goals an dem Abend, erwartbare Tore, 2 zu 8 Torschüsse. Die Pässe lese ich wieder, ja, wahnwitzig fast, 251 Regensburg, 622 beim VfB, Passquote 73 zu 88%, gewonnene Zweikämpfe 43 zu 50 werden gelistet, da habe ich, oder überlege ich immer noch, ob ich da was falsch gelesen habe, aber sonst wurden ja wirklich quasi keine Zweikämpfe geführt, also 43 zu 50 ist ziemlich wenig, aber würde zu dem entspannten Abend ja dazu passen. Ecken 5 zu 7 pro VfB und V ist auch doppelt so viele bei Regensburg, 12 zu 6. Und hier natürlich die eine Story noch, ganz klar ist es Weiterkommen, dritte Saison in Folge im Viertelfinale. Und da habe ich extra mal reingeschaut in die Pokalhistorie. Die letzte Serie oder solche Serie ist über 20 Jahre her. Von 1996, 97, wo sie auch gewonnen haben, bis 2000, 2001 wurden sie immer immer im Viertelfinale, bis ins Viertelfinale gekommen. Aber danach gab es noch einmal einen Doppelpack, 06, 07, 07, 08, auch da einmal Finale, einmal mindestens Viertelfinale. Sonst seit 20 Jahre her, dass sie halt mindestens einmal oder mindestens zweimal in dem Fall ins Viertelfinale gekommen sind. Also eine gewisse Pokalstärke ist zurück.
Das Viertelfinale 2007, 2008, das habe ich übrigens bis heute nicht ganz verdaut, das war zu Hause gegen Carl Zeiss Jena. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Ganz blödes Ausscheiden.
Ja, Masterclass, sage ich da. Ja. Da hat der heute Held direkt danach gekauft. Ich mache das Freistoßtor. VfB scheidet aus. Jan Schieberg, wir kaufen den im Sommer ganz sicher. Wir müssen den kaufen.
Das war ärgerlich, weil du da auch weit hättest gehen können und du hattest ein vermeintlich leichtes Los auf dem Papier. Jena damals noch Zweitligist, Heimspiel war okay. Aber da sehen wir, es ist nicht selbstverständlich, im Pokal unter die letzten acht zu kommen. Und damit wären wir ganz kurz an dieser Stelle bei Wünsch dir was. Und wir können gucken und uns, auch wenn noch nicht alle Spiele absolviert sind, wir nehmen hier Mittwochnachmittag auf für euch zur Info, mal ein bisschen zu gucken, wer denn im Viertelfinale so kommen könnte. Auslosung am 15. Dezember. Das findet mehr oder weniger parallel zum VfB-Spiel bei Heidenheim statt. Der Handballnationalspieler Köster wird das losen. Und ich glaube, wir hoffen, dass er es ähnlich gut macht wie Mr. Saxophon vor einem Monat, oder?
Ja, also ehrlich gesagt, alles außer Leverkusen ist für mich in Ordnung. Ja, alles außer Leverkusen ist für mich auch wirklich... dann kannst du eigentlich nicht mehr drumherum, außer das Halbfinale einfach wirklich ins Visier zu nehmen. Ich bin ja in meinem Kommentar schon weitergegangen und gesagt, eigentlich musst du jetzt schon kurz Finale nehmen. Ja, ich verstehe, dass ich Fabian Wohlgemuth beispielsweise gestern Abend in der Mixed Zone wie der Teufel ums Weihwasser gedrückt hat, eine klare Aussage zu treffen von mir oder eine ambitionierte oder eine, die ihm halt über eine Schlagzeile dann wieder um die Ohren gehauen werden kann. Ja, verstehe ich. Aber intern musst du angesichts dieses Feldes jetzt klipp und klar Ansagen machen, ja, und dir selbst dieses Ziel setzen. Angesichts der Tatsache, wie sehr beispielsweise ein Spieler Woldemar, der aber auch ein Trainer Hoeneß offensichtlich ja Bock drauf haben auf dieses Thema K.O. Spiele, Pokalspiele, ist ja fast so, als wären die alle bei Nico Willig in der Bettwäsche mal kurz unterwegs gewesen, so ungefähr. Ja, also, die haben alle richtig Bock. Dann gib dir jetzt intern, zumindest gib einen klaren Kurs aus und ab dafür, ja. Das bedingt auch, dass du nicht überdrehst, dass du auch schon auch siehst, wen du bisher gespielt hast oder spielen musstest und schlagen musstest. Das war jetzt nicht das oberste Regal, auch klar, ja. Aber da jetzt noch groß rumzumachen und sich zurückzuhalten, das würde ich nicht tun. Intern, ja.
Vor allem kam es ja immer schon so weit. Jetzt hat man Viertelfinale, letzte Saison Leverkusen knapp, davor Frankfurt Halbfinale, trotz Abstiegskampfsaison auch das knapp. Jetzt Leverkusen würde ich mir auch nicht wünschen. Du hast halt noch den Gegner aus oder den Sieger von Leipzig und Frankfurt. Vermutlich Frankfurt, ne, das ist bisher nur Prognose, aber vermutlich Frankfurt. Auch die brauche ich nicht unbedingt nochmal. Aber sonst, da ist sogar relativ egal, ob auswärts oder zu Hause, bis auf Bielefeld vielleicht, dieses Sensationsmannschaftsfeeling bräuchte jetzt auch nicht. Also ich würde gerne um Bielefeld, Leverkusen und Frankfurt drumherum kommen. Und dann ist es egal, ob zu Hause oder auswärts. gehe ich voll mit. Darfst du mal mindestens ins Halbfinale kommen und dann mal gucken, was da wartet.
David, der Slot, egal gegen wen, Hauptsache Heimspiel, ist noch frei für dich.
Aber ich fände tatsächlich Bielefeld auswärts auf der Alm, finde ich, hätte was. Ist, glaube ich, nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Mit, denkt da jeder Drittligist und so. Wäre ja auf jeden Fall ein Auswärtsspiel, auch wenn der VfB zuerst gezogen wird, dann würden halt die Kugeln getauscht werden. Aber ich finde auf der Alm, dass das hätte was Spezielles und wäre ein reizvolles Spiel.
Würde ich nicht mal widersprechen. Also ich würde es auf jeden Fall, aber da sind wir uns alle einig, lieber nehmen als Leverkusen und oder Leipzig-Frankfurt. Ich persönlich, ich habe ja mit Regensburg glücklicherweise einen Volltreffer gelandet. Vielleicht bleibt meine Strähne. Ich würde mir tatsächlich ein Heimspiel gegen den Sieger Köln-Hertha wünschen. So, das wäre so das Ding, was ich, glaube ich, irgendwie am annehmbarsten finde. Aber auch ich würde mich gegen Bielefeld nicht sträuben. Bei allem Respekt, wer das Spiel gesehen hat, wie die Bielefelder die Freiburger rausgenockt haben, das war hochverdient und das war spielerisch stark. Also alles andere als eine Knüppeltretertruppe da, die Bielefelder. Die haben, glaube ich, Philipp, seit dem 0-3 gegen den VfB 2 einiges an Spielstärke gewonnen. Das war schon echt nicht schlecht.
Ja, da laufen Dinge ab, die selbst einen Philipp Köster zu Schnappatmung verleiten mittlerweile. Ja, das ist der Chefredakteur der Elf Freunde, ist ja ein bekannter Armin-Anhänger. Das ist ja irgendwie ähnlich lustigerweise wie Kaiserslautern. Seit Kaiserslautern im Pokal gegen VfB verloren hat, läuft's bei denen und zwar wie geschnitten Brot. Ja. Und das ist auch was ja manchmal nicht so richtig zu erklären ist, aber immer wieder zu beobachten. Ja, solche Turnaround-Situationen während einer Saison und plötzlich bim, als ob du diesen gordischen Knoten irgendwie durchschlägst, ne, läuft's halt. David.
Aber was natürlich auch noch frei ist, ist, sorry, dass ich reingrätsch, ist das Derby. Das müssen wir natürlich auch noch ansprechen. Wenn der KSC die Aufgabe zu Hause gegen Augsburg löst, ist das auch noch im Lostopf.
Ich wollte es extra nicht, weil das Spiel ja noch nicht gespielt ist, während wir jetzt hier gerade aufnehmen. Ja, aber ist natürlich richtig, ja. Ist das, also das habe ich schon in der, hätte ich dem Herrn Schnurer schon zugetraut, uns endlich das loszugeben. Ja, also das ist vor allem ein KSC, also die sollen endlich mal wieder aufsteigen, Mann. Ich will dieses Spiel in der Liga auch haben, ja, aber und die sind gut, das ist eine gute Mannschaft, guter Trainer, da ist eine richtige Unit da, die haben schon Chancen, den Aufstieg zu packen, aber wäre einfach ein gutes Spiel, ja, also unabhängig der Begleiterscheinungen, ja, die natürlich auch sehr speziell sind und Spaß machen können, aber also rein sportlich gesehen wäre das für mich auch eine richtig schöne Herausforderung, ja.
Ja, ich wollte nur noch ganz kurz unabhängig von Gegner, der ja dann erst in anderthalb Wochen feststehen, auf die Bedeutung und Attraktivität von diesem DFB-Pokal hinweisen. Ist klar, es geht natürlich in erster Linie um Titel. Den hast du in der Vitrine und auf der Visitenkarte ein Leben lang. Du bist halt aber auch in Europa sicher dabei, wenn du den gewinnst. Und es ist eng in der Liga. Du weißt nicht, wie die Saison ausgehen wird. Also es ist ein sehr kurzer Weg noch, um sicher in der Euroleague zumindest mal dabei zu sein. 3 Siege noch. Und du darfst es auch finanziell halt überhaupt nicht unterschätzen. Also der DFB schüttet da richtig Kohle raus. VfB hat jetzt für den Sieg in Regensburg 1,7 Millionen Euro gekriegt. Und wenn du jetzt nochmal weiterkommen würdest ins Halbfinale, sind es nochmal 3,4. Also das sind wirklich relevante Beträge. Ist mehr als für einen Sieg in der Champions League Hauptrunde. Da gibt es 2,1 Millionen. Und es ist also wirklich ein wichtiger Wettbewerb in mehrfacher Hinsicht, ja.
Hashtag alles raushauen.
Alles raushauen.
Ja. Gott, von wann war das? Welcher Abstiegskampf war das? Welche Stevens-Rettung war das?
Keine Ahnung. Jetzt weiß-rot hieß es doch, oder?
Ich habe
das schon sehr lange her.
Steig in den Ring.
Ich habe noch das epische Mir schaffen das Trikot.
Oh, großartig.
Womit wir wieder bei unserer beliebten Kategorie Never Forget Where You're Coming From wären. Mhm. Da sehen wir doch auch, wie sich das alles entwickelt hat beim VfB. Wie sich das
ich weiß
entwickelt
noch,
hat.
Ich da mal ganz kurz, Christian. Oh,
jetzt grätsche mir in die Überleitung
bitte,
rein.
Eine Anekdote. Ich weiß, da wurden damals, da war ich auch relativ frisch, tatsächlich auch in der VfB-Reaktion, da wurden Journalisten eingeladen, weil es doch hieß, ja, wir müssen doch als alle versuchen, dass dieser Club und so weiter und so fort. Und dann präsentierten die diese Schals. Da war so eine Mauer drauf, die quasi Zusammenhalt symbolisieren sollte.
Niemals zweite Liga
stand da drauf. Und dann hat ein Kollege, ich weiß nicht mehr, wer es war, neben mir furztrocken, gesagt, ja, aber ihr wisst schon, dass das doch gar nicht stimmt. Und dann gucken die ganzen VfB-Verantwortlichen, wie, was stimmt da nicht? Naja, ihr wart doch schon mal in der zweiten Liga. Damals in den 70ern. Es müsste doch nie wieder zweite Liga heißen. Und dieser jeder guckt sich also Schamesröte in den Gesichtern und so, wohl wissend, wir haben gerade irgendwie 50.000 Schals für einen Abfall produziert, so. Aber sie haben es dann trotzdem durchgezogen und haben sie ausgeteilt. Ja.
Ich glaube, dass auch dieser Schal sogar noch irgendwo bei mir rumschwirrt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Okay, dann ohne Überleitung, Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Herr Meisel war am Samstagnachmittag nicht im Bremer Weserstadion, sondern er war im Fautenhau zugegen und sah einen Heimsieg des VfB 2.
Das ist vollkommen korrekt und ich habe jetzt offiziell vom Trainer Markus Fiedler im Nachgang den Status eines Glücksbringers verliehen bekommen, denn es war mein dritter Auftritt diese Saison, der dritte Sieg, nur ein Gegentor in diesen drei Spielen. Ja. Ich soll jetzt öfters kommen, hat es geheißen. Ja.
Bin ich da absolut dafür. Und ich habe dann die Highlights gesehen, beziehungsweise du und ich, wir haben zusammen am Spielbericht gesessen. Ich konnte dann hinterher nur die Highlights sehen. Auf der einen Seite, was uns aber nicht tangieren muss, bodenlos von Waldhof Mannheim. Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen. Auf der anderen Seite aber einfach wichtig für den VfB, da dabei zu sein und eben genau in solchen Spielen die Punkte mal zu holen.
Ja, und auch sich endlich mal, also die haben zwei Dinge, haben sie, so, die ihnen so ein bisschen in jedem Spiel so ein bisschen nachhängen, haben sie widerlegt. Zum einen mal fehlende Effektivität, dass sie so viel zu viel Torchancen brauchen, um Tore zu machen oder erst gar nicht so weit kommen, weil sie ihren zentralen Mann nicht bedient bekommen. War im Vorfeld großes Thema. Beide Tore war Thomas Castanaras nicht unwesentlich beteiligt. Beim ersten gibt er die Vorvorlage, das zweite macht er selbst. War für Thomas auch wichtig, der hat bisher in dieser Saison noch gar nichts, also der hat quasi sein Scorerkonto verdoppelt mit dem Spiel. Steht jetzt, glaube ich, bei 3 Saisontoren einer Vorlage. Und das zweite war, immer wieder haben sie halt Halbzeiten gezeigt, wo sie sehr, sehr gut waren und konnten da nicht daran anknüpfen. Meistens in der zweiten Halbzeit. Und auch das ist ihnen gelungen. Und so steht unterm Strich einen 2-0 gegen eine Mannschaft, wo noch zu erwähnen ist, dass die beiden ehemaligen VfB-Co-Trainer Trares und Sachs, die unter Bruno Labbadia zuletzt hier ihr Unwesen trieben, glaube ich, nicht mehr allzu lange Trainer von Waldhof Mannheim sind, wenn sie so weitermachen, weil da ist, also Trares war gesperrt, der hat wegen Gelbsperre saß er neben mir quasi auf der Tribüne, hat von da oben 90 Minuten lang den Schiri herbeleidigt. Und sein Sportskamerad Sachs, der stand an der Linie und hat einen zunehmend verzweifelten Eindruck hinterlassen, weil einfach egal, was die eingestellt haben, nichts hat funktioniert. Und wenn ich überlege, ihr könnt gerne euch mal selbst den Gefallen tun, schaut auf transfermarkt.de oder sonst wohin, wo ihr sowas gerne nachvollzieht, schaut euch den Kader von Waldhof Mannheim an, wer da rumläuft und was die alle für eine Vita haben, wo die schon mal waren, und das bedingt meistens ja auch, was sie jetzt gerade noch kosten. Ne? Und dann guckst du dir an, was da rauskommt aus so einem Kader. Da sitzt beispielsweise ein Adrian Fein auf der Bank, der noch vor 2-3 Jahren mit der heißesten Scheiße in der deutschen U21 war. Ja, sowas. Also das ist erschreckend wenig. Nichtsdestotrotz braucht sich den VfB 2 überhaupt nicht kümmern. Die haben das locker flockig abgeräumt und haben jetzt auch noch ein schönes Paket vor Weihnachten, nämlich Aachen, Essen, Dortmund 2, ja. Zweimal Riesenkulissen und dreimal direkte Konkurrenten. Ja, also da geht's wirklich drum, dass du jetzt die Weichen stellen kannst, da unten im Keller, in der dritten Liga. Da stehen sie natürlich immer noch. Stehen weit unten drin, die Jungs von Markus Fiedler. Aber da würde es schon reichen, jetzt ungeschlagen zu bleiben und 5 Punkte zu holen. Da hast du einen Riesenschritt gemacht vor Weihnachten und kannst in aller Ruhe dir 1, 2, 3, 4 Tage Pause gönnen über den Jahreswechsel.
Mit diesem Dreierpack gegen die Westteams geht's los am kommenden Samstag 16.30 Uhr auswärts bei Alemannia Aachen. Philipp, die U19, die hat so ein bisschen den VfB in Belgrad nachgeahmt, allerdings dann mit ein bisschen Verspätung am Wochenende gegen Hoffenheim, ne? 1-5.
Ja, verstehe ich, aber also Spannungsabfall hoch 10. Vieles von dem, oder nee, alles, was man sich vorgenommen hat, hat man erreicht. Da kann es schon mal vorkommen, dass du dir so ein Spiel einfängst, auch wenn es natürlich bitter ist, zumal gegen den Tabellenzweiten in dieser Vorrunde, diese Jugendspielrunde da. Und ja, also ich glaube, da ist am besten auch, wie der VfB das in Belgrad gemacht hat, möglichst schnell Schwamm drüber, weitermachen. Ja, solche Freakspiele gibt's ab und zu und die kannst du nicht wirklich erklären, und es ist auch besser so, wenn man sie nicht ins letzte Detail analysiert, weil sonst machst du dich ja verrückt. Ja? Insofern weitermachen. Jetzt geht's, glaube ich, nochmal gegen, ne?
Die SV Elversberg, Samstag Elversberg. 13 Uhr, ja. Auswärts. Der Vorsprung auf Hoffenheim ist jetzt auf einen Punkt geschmolzen, aber man kann immer noch aus eigener Kraft in diesem Auswärtsspiel Platz 1 sichern. Und für die U19 geht es auch da Schlag auf Schlag weiter. Samstag Elversberg und dann steht da noch schon am Mittwoch drauf die Youth League an gegen die Young Boys.
Richtig, auch da gilt, Karten frei verfügbar. Deckt euch bitte ein, unterstützt die Jungs, feuert sie an. Gazi-Stadion auf der Waldau. Und ja, zumindest zwei aus den vier, die ich hier gerade in diesem virtuellen Aufnahmeraum sehe, die werden zugegen sein, nämlich die Herren Mahler und Meisel. Und dann schauen wir mal, was wir da mitbringen.
Schauen wir mal. Das ist sehr positiv, ne, was wir mitgebracht haben. Also Youth League immer ein Ausflug wert. Ich muss auch nochmal die Trommel machen für die Youth League. Also echt sehr, sehr schön.
Definitiv. Und egal ob zu Hause oder auswärts, das, ich meine, ich war ja froh, dass auch wir oder dass auch, ich sag mal, normale Zuschauer in Belgrad auch mal wieder rein durften. Das war in Madrid und Turin nicht der Fall. Da konnte man ja als Auswärtsfan gar nicht hin. Finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Umso mehr die Chance nutzen, wenn es eben zu Hause ist. Mittwoch 15 Uhr, glaube ich, ist es, Philipp, korrigier mich.
Korrekt.
Auf der Waldau, vielleicht als Ouvertüre, wenn man einen halben Tag frei hat oder so, könnte man sich das auf jeden Fall geben. So, dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Deckel drauf, gehen kurz ins Päuschen und dann sprechen wir über Union.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Ich hatte keinen Austausch mit der DFL. Es ist auch nicht meine Aufgabe und es ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, darüber zu lamentieren. Ich habe mich zweimal dazu geäußert. Natürlich wünscht man sich als Trainer, dass das berücksichtigt wird. Wir haben jetzt, wie gesagt, in 6 Tagen 3-mal auswärts gespielt, 3-mal mit Anreise vorher und Abreise dann in der Nacht. Aber es ist so, es hat andere Mannschaften auch schon erwischt. Und jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt, da sich großartig mit aufzuhalten. Wir fahren jetzt nach Hause, regenerieren und bereiten uns dann auf Union vor und haben da ein schönes Flutlichtspiel vor unseren eigenen Fans endlich mal wieder. Und hoffen, dass wir ja da eine gute Leistung bringen können und im besten Fall das Spiel ziehen können. Und dann stehen wir gut da und dann haben wir die Möglichkeit, dort ein sehr, sehr wichtiges Spiel mit ein bisschen mehr Zeit anzugehen.
Das waren die Worte von Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in Regensburg, nachdem er daraufhin gefragt wurde, wie sieht das eigentlich aus mit den Spielen aufeinander? Er nimmt das sportlich und macht das Beste draus. Ich finde, das ist genau die richtige Einstellung. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, kann das, was die Ansetzung betrifft, nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß, es gibt von der DFL viele Aspekte, die man damit reinnehmen muss. Aber ich habe extra vor Wochen, als die Pokalauslosung stattfand, geschaut, gibt es ein Bundesligaspiel, das du möglicherweise vorziehen kannst? Es hätte die Möglichkeit gegeben, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund am Freitag spielen zu lassen. Die sind nämlich beide im Pokal schon raus. Und den Dortmundern hättest du so auch ein bisschen Zeit gegeben, auf ihr Champions-League-Spiel sich gegen Barcelona vorzubereiten. Eine Seite der Medaille, wenig Pause für den VfB bis Union. Andere Seite der Medaille, mehr Zeit für Young Boys. Ich glaube, Philipp, so ganz 100% recht kann man es nie jedem machen, ne?
Nein, für mich ist es eine Schein- und Alibi-Diskussion. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und was mich am meisten stört an der ganzen Nummer, ist, dass es immer wieder Kollegen gibt, die ständig danach fragen. Lass es doch einfach bleiben, Mann. Dann stell doch keine Frage besser, bevor du so eine Scheißfrage stellst. Ja, du weißt ganz genau, was du für Antworten bekommst. Du weißt ganz genau, was die Trainer sagen werden. Du weißt ganz genau, dass niemand da irgendwie einen Take fahren wird, der dir nachher zu einer guten Geschichte verhilft oder zu einer Schlagzeile oder sonst was. Lass doch einfach bleiben. Die wollten das so haben. Die haben sich ein Jahr lang ihren Hintern aufgerissen, um endlich so einen Rhythmus spielen zu können. Und dann kommst du nach 10 Wochen angeschissen. Ja, ist aber der Rhythmus ganz schön eng, oder? Wie findet ihr das und so? Wie fühlt ihr euch? Was macht das mit euch? Lass es doch einfach bleiben, Mann. Ja? Wenn du nichts Besseres drauf Tasche hast, dann halt einfach deinen Mund. Ja? Dann frag nicht. Es gibt so viele gute Möglichkeiten, so viele gute Ansätze, Trainern Fragen zu stellen. Gerade mit Hinblick auf den Gegner. Union ist ein super spannender Gegner, beispielsweise. Ja? Dann nimm doch da was. Oder lass es. Ehrlich.
Vor allem muss man in dem Fall ja auch sagen, dass das jetzt halt Regensburg war. Also ich glaube, es würde vielleicht tiefer hängen, wenn es jetzt 120 Minuten plus wären in Leverkusen. Irgendwie eine harte Pokalrunde, aber jetzt hast du ja ein besseres, wie gesagt, ich möchte Regensburg gar nicht runter machen. Die haben alles versucht, was sie konnten, aber ein besseres Testspiel, übertrieben gesagt. Das war ja alles in Ordnung. B-Team hingestellt, ausgewechselt. Also für das Spiel spezifisch würde ich mir da auch gar keinen Stress machen mit der Freitagansetzung.
Nee, sehe ich auch nicht. Wie gesagt, zumal du ja dann wiederum auf der anderen Seite einen Tag mehr für Bern hast und wahrscheinlich sogar wie letztes Mal, da war es ja so, da hat der VfB in Leverkusen gespielt. Dann gab es 2 Tage frei und dann ging die Vorbereitung auf Atalanta los, was dann auch ein Mittwochspiel war. Das ist dann quasi die gute Seite. Ich, wie gesagt, ich möchte es einfach
werden
nur erwähnt haben.
Die jetzt auch wieder machen. Ja, die werden noch am Freitagabend auslaufen, ballern, ja, in der Arena. Während wir unter 90 plus 3 drehen, wird unten wieder, werden die Liniensprints machen und dann ist Samstag, Sonntag off oder Montag geht's konzentriert zur Sache. Ja, und insofern ist doch alles gut.
Absolut, nur beim reinen neutralen Blick auf den Spielplan hätte sich mir Gladbach gegen Dortmund als Freitagsspiel angeboten. Das ist alles, was ich gesehen habe. Und ich glaube aber, wenn der VfB am Freitag die Punkte holt und die Vorbereitung für Young Boys aufnehmen kann, dann ist das alles gut. Und wie gesagt, unterm Strich, ich mag auch, wie Sebastian Hoeneß auch damit umgeht, weil du weißt, wie es ist, vor allem wenn du alle 2-3 Tage eine PK hast, dann kriegst du halt nicht immer nur Fragen aus dem obersten Regal gestellt.
Ja, aber und dann hast du vielleicht auch ein bisschen das Pech mit dieser Liga halt. Also wenn ich Gladbach-Dortmund anschaue, ist das irgendwie das Einzige, was ich an dem Wochenende mir als Topspiel anziehen würde, an einem Samstagabend. Dann muss es da hingelegt werden und zack, ist der Freitag wieder frei. Also da hat vielleicht der VfB auch ein bisschen darunter gelitten, was sonst so an Attraktivität teilweise in der Liga rumläuft, um es mal so zu formulieren.
Ich hätte jetzt gut und gerne Lust, mich mit Christian vor laufendem Mikrofon zu streiten, aber ich mach's nicht. Ja, ich tue ihn den Gefallen nicht.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir aufs Sportliche und gucken, worauf es denn eigentlich ankommt gegen Union. Die spielen, ich glaube, auch für ihre Verhältnisse eine sehr, sehr solide Saison, stehen 1 Punkt hinter dem VfB und nachdem sie ja wirklich große Wechselbäder hatten mit Relegation, damals Aufstieg, müssen wir gar nicht neu aufwärmen, aber dann steiler Aufstieg in den europäischen Wettbewerb, Champions League, letzte Saison kurz mal Abstiegskampf, am Ende verhältnismäßig souverän noch drin geblieben und jetzt glaube ich genau da, wo sie sich selbst auch irgendwie sehen, so wirkt es zumindest auf mich aus der Distanz, oder wie seht ihr es?
Union ist Union und Union bleibt Union, also von der Spielweise her kommen wir nachher mit den Daten noch, deswegen will ich gar nicht zu viel sagen, aber das ist jetzt nicht mehr das Overperformance-Union, das auf einmal um Europa spielt. Die waren am Anfang gut dabei und oben dabei. Jetzt langsam aktuell ein bisschen eine Ergebniskrise auch bei denen, aber eine richtige. Von dem her ordnen sie sich, glaube ich, da ganz gut ein, wo sie gerade stehen.
Ja, ich finde schon, dass sie letztes Jahr gerade in der Hinrunde auch Probleme hatten. Da VfB relativ gut 3-0 in Berlin gewonnen. Aber jetzt ist es wieder das alte Union definitiv, das eklige, unangenehme. Ich glaube, du kannst, wenn du aufs Torverhältnis guckst, relativ viel schon ablesen, was da auf den VfB zukommt. 10-11. Keine Mannschaft hat weniger Tore geschossen in der Bundesliga, aber es hat auch außer Bayern keine mehr kassiert. Also das ist eine brutal kompakte, unangenehme, eklige Mannschaft. Ich will das auch gar nicht kritisieren. Ich finde es auch gut, wenn eine Mannschaft für irgendwas steht und eine klare Identität hat und einen Wiedererkennungswert. Das ist jetzt wieder der Union-Fußball. Aber so ein attraktives Feuerwerk erwarte ich jetzt nicht unbedingt am Freitagabend.
Herr Meisel, was hältst du von Bo Svensson, dem Trainer der Unioner?
Ich mag ihn. Also ich, was nichts zur Sache tut, aber ich möchte es trotzdem erwähnt wissen, weil er jemand ist, der, finde ich, seinen Mannschaften etwas mitgibt oder selbst auch verkörpert, was ich einfach gerne habe, nämlich also klassisches Arbeitertum. Ich mag es, wenn Basics in den Vordergrund gestellt werden, ja, und wenn du die abräumst, dann kannst du mal zu deiner Kür kommen, aber erstmal Pflichten erfüllen, ja, das macht die Mannschaft, er ist ein sehr prinzipientreuer Trainer, der eigentlich immer ja ganz klare Dinge auf dem Platz sehen will, das mag ich einfach, ja, und hilft natürlich auch dir als Gegner, weil du weißt, was du bekommst, wenn du gegen eine Bo Svensson-Mannschaft spielst. Ja. Im Falle von Union bekommst du genau das, was David gerade gesagt hat, nämlich ein Kollektiv, das du erstmal auseinanderspielen musst, das du knacken musst. Interessant finde ich halt noch, den Blick auf die Tabelle, ehrlich gesagt, und auf die anderen Paarungen. Das ist so ein Spiel, wo du einen richtigen Schritt machen kannst. Ja. Noch dazu mit dem Plus, dass du den Spieltag aufmachst. Ja.
Und dafür ist ein Freitagsspiel übrigens richtig geil. Wenn du nämlich Freitagabend gewonnen hast, super.
Nur mal die Hypothese, schaut euch mal die Spielpaarungen an diesem Spieltag. Und dann stellt ihr euch vor, der VfB gewinnt das Ding am Freitagabend locker trocken 2-0. Ja? Und dann kannst du dich zurücklehnen, zwei Tage lang die Füße hochlegen und schaust dir an, was deine Kollegen machen. Und dann kann es gut sein, dass du einen entscheidenden Schritt machen kannst und dich absetzen kannst von diesem, sag ich mal, sehr kompakten Mittelfeldblock in der Liga, die alle so zwischen 19 und 16, 15 Punkte haben, ja, dass da jetzt im ersten Mal so ein kleines Gap sich auftut. Und im Idealfall bist du derjenige, der es auftut. Und deswegen sollte man diesen Spieltag oder dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern am besten genauso angehen wie gegen den Jahren jetzt auch. Versuchen, möglichst seinen Spielstand auf den Platz zu bringen, möglichst schnell Tatsachen schaffen. Das wäre meine Herangehensweise für diesen Freitagabend, wenn ich der Trainer wäre dieser Truppe.
Unterschreiben wir, glaube ich, alle zu 100%. Tatsachen schaffen wird jetzt auch unser Felix Mahler, nachdem wir einen Jingle abspielen.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
VfB gegen Union, Herr Mahler. Was haben Sie uns denn mitgebracht in der Weihnachtsbäckerei?
Einiges. Also es ist ein bisschen länger als die Rückblicke. Und zuerst die Daten, die Klassiker. Wir machen Eckspieler, wir machen Tabelle und Bilanz. Wie immer zuerst VfB, dann Union nach der Partie. Hat David schon angesprochen, VfB 23 Tore, Platz 5, geteilt Platz 5, Union 10 Stück, geteilter Letzter mit Pauli und Bochum. Also ne, das ist ein Abstiegskampf oder Abstiegswert. Zu dem Zeitpunkt hat Union auch noch nie so selten getroffen in der Liga, nach 12 Spieltagen mit den 10 Stück. Torschüsse, auch das ist natürlich klar, Platz 4 gegen Platz 16. Das Gegenteil bei den Gegentoren, der VfB bei 21 Stück, Union nur bei 11. Das ist, wie gesagt, die zweitwenigsten nach den Bayern, die, glaube ich, 8 Stück nur gefangen haben. Ballbesitz Platz 4 gegen Platz 18, Union mit 41% im Schnitt, das ist sehr, sehr wenig. Passquote Platz 4 gegen Platz 16, auch das ist ein deutlicher Unterschied von ja fast 8-9%. In Summe gewonnene Zweikämpfe haben wir Platz 5 gegen Platz 2, das ist sehr ordentlich bei beiden Seiten. Jetzt kommen die Werte für Union, die wir ja auch schon ein bisschen eingeleitet haben mit unserem ersten Fazit zu Union. In Summe gewonnene Kopfballduelle Platz 17 gegen 3, Laufdistanz Platz 16 gegen Platz 2, intensive Läufe auch, Platz 15 gegen 2. Sprints ist beides so ein bisschen Mittelfeld, also da hat Union auch keine Vorteile, 13 gegen 11. VSM Gegner, auch das muss man, ja, erzähle ich auch nichts Neues, Platz 14 gegen 2. Karten, auch das, Platz 10 gegen 2. Also Union einfach ein bisschen das Ruppigere und beim VfB eher das Spielerische. Eckspieler, Jamie Leveling beim VfB, mehr habe ich da nicht gefunden. Bei Union sind es 4 Stück und der vierte ist ein bisschen ja hergeholt, sag ich mal. Reservekeeper Karl Klaus war auch mal beim VfB in U19 tatsächlich. Rani Kedira natürlich, Wu Yong Jong, der ausgeliehen ist, und auch Benedikt Hollerbach, U19 und VfB 2. Aktuell, wir haben es angesprochen, Platz 9 gegen Platz 11. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt, 17 zu 16. Bei den Expected Points, wo man hier auch echt mal gerne drauf guckt, oder ich zumindest gerne drauf schaue, bei Union vor allem, die hier und da mal Überperformance hatten, der VfB hier und da mal Unterperformance, ist der VfB bei knapp 3 Punkten zu wenig, 2,8, Union bei 1,5 zu viel, also alles noch in Grenzen. Da gab es, wie gesagt, ja schon hier und da mal Abweichungen. Und auch das haben wir eingeleitet, Union seit Ende Oktober ohne Sieg. Das war ein Auswärtssieg in Kiel, 6 Spiele danach, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, also nicht gut unterwegs. Aktuell läuft es beim VfB ganz gut gegen Union, 3 VfB-Sieger am Stück, 2-mal Liga, 1-mal Pokal. Und das muss man da erwähnen, weil sie ja sonst generell lang gewartet haben. Also in den ersten 10 Pflichtspielen komplett, also heim wie auswärts gegen Union, gab es nur einen Sieg. Und jetzt gab es eben diese 3 am Stück und auch die Duelle mit Heimrecht VfB, mit Heimrecht Stuttgart gab es 7-mal bisher. Also ist ja noch nicht so traditionsreich, aber auch da 3 VfB-Siege, 3 Remis, nur eine Niederlage. Das ist alles sehr, sehr ordentlich. Und natürlich was auch noch zum Abschluss storymäßig interessant ist, wir haben vorhin schon angesprochen, Bo Svensson, der hat als Trainer tatsächlich noch nie gegen den VfB gewonnen. 6 Spiele als Mainz-Trainer und davon eben keins gewonnen. Also auch das vielleicht kein schlechtes Zeichen für den VfB.
Definiere Mutmacher. Gar nicht schlecht.
Ja. Und Heimspiel, ne? Auch das, endlich wieder Heimspiel nach 3 Auswärtsspielen.
Absolut.
Hat sich der Trainer auch sehr drauf gefreut, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das noch in der PK nach dem Spiel deutlich wurde oder deutlich durchkam. Aber er hat da explizit erwähnt, dass er jetzt endlich mal wieder vor eigenem Publikum mit seiner Truppe antreten darf. Da freuen die sich natürlich drauf.
So, und weil wir hier zu viert sind, hat sich natürlich trotzdem jeder einen Spieler rausgesucht. Aber ich würde sagen, Achtung, jetzt Klassiker-Floskel, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Jeder von euch den Player to watch, den Spieler, auf den ein besonderes Augenmerk zu richten gilt, möglichst mit kurzer Begründung.
Dann fange ich an. Ich gucke nach vorne auf den Hu Yong-jong, den wir schon angesprochen haben. Ist für ein Jahr ausgeliehen vom VfB an Union. Und man kann schon sagen, dass das, was er sich zum Ziel gesetzt hat, mehr zu spielen, hat sich erfüllt. Spielt meistens in der Startelf. Die spielen so mit 2 Zehnern und er ist einer davon, also relativ weit vorne und ist halt gerade gut in der Spur. Man kennt ja seine schnellen Bewegungen, das trickreiche Spiel und es bringt dann nicht schlecht auf den Platz. Hat jetzt auch zuletzt gegen Leverkusen getroffen und insgesamt von diesen 10 Union-Toren hat er 2, also immerhin dann 20% geschossen. Also auf den achten.
Freddy Renault, Torhüter, andere Seite des Feldes. Unterschiedsspieler, finde ich, für Union. Denn entweder er zeigt sehr gute, bis sehr, sehr gute Leistungen oder katastrophale. Also zwischendrin gibt's nicht. Ja, und dementsprechend ein Spieler, auf den man besonders schauen muss, denn er kann ja ein großer Hebel sein für solche Partien. Und ich hoffe natürlich, er hat am Freitagabend nicht den allerbesten Tag, auch klar.
Dann mache ich mal weiter. Ich habe wieder einen Ex-Spieler, den ja auch vorhin angesprochen in der Liste, Benedikt Hollerbach, auch das Ex-VfB, sagt nicht Ex-VfB-Profis, aber eben VfB 2 U19, alle 12 Spiele gemacht, 92% Startelfquote, schreibt Transfermarkt aus und auch der 2 Tore, 2 Vorlagen, was ja bei bisher erzielten 10 Tore waren es, dann auch nicht uninteressant ist.
Hier bitte ein Gwen Stefani-Video einfügen.
Absolut, Hollerback Girl, ja, Ohrwurm. Ich mach's ganz kurz, ich habe Laszlo Benes, weil der gute Standards tritt und solche Spieler mir zuletzt auf die Nerven gegangen sind. Also aus VfB-Sicht, auf der Gegenseite. Ja, ja. Und einfach, weil man darauf aufpassen muss, einfach genau, damit sich das aus Bremen nicht wiederholt, weil er ist wirklich einer, der auch einen sehr, sehr guten Fuß, sehr, sehr viel Gefühl hat. Und wenn das, ja, es ist dann irgendwann auch Murphys Gesetz, je mehr Standards du dem Gegner gibst, desto größer wird die Gefahr, dass da mal was passiert. Und ich hoffe, dass das eine Erkenntnis aus dem Bremen-Spiel ist, dass das nicht nochmal passieren darf. Personalsituation, Philipp, gibt es Hoffnung auf Jamie Leveling oder kommt das eher zu kurz?
Nein, ich glaube weder für Leveling noch für Undaf wird diese Partie rechtzeitig kommen. Für Enzo Mio dagegen schon. Also der war zwar, hat ordentlich einen mitbekommen in Regensburg, ja, aber es soll nicht so gravierend sein, dass er ausfällt. Und ansonsten glaube ich, Trainer Sebastian Hoeneß hat heute Mittag, also ihr hört die Folge ja Donnerstagnachmittag, dann hat er heute Mittag verkündet, dass die üblichen Verdächtigen fehlen werden, ja, die Langzeitverletzten, die man alle kennt. Ansonsten, ja, denke ich, dass da nichts Neues dazugekommen ist. Zumindest war die Abfrage, die ich nach dem Pokalspiel am Morgen getätigt habe, dahingehend, dass sich wohl über Nacht nichts Großartiges ergeben hat.
Okay. Dann darfst du mir nur noch jetzt direkt einen Tipp mitgeben.
Der VfB gewinnt das Spiel 2-0. Und damit ist genug gesagt.
Und wir müssen eigentlich gar nichts mehr sagen. Sieht es irgendjemand anders?
Nein. Wir müssen eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja, richtig.
Ich sag auch 2-0.
Ich glaube auch, dass es einen Sieg gibt, aber knapper. 1-0.
Ich muss auch bei 2-0 mitgehen, weil ich gehe in dasselbe Ergebnis. Letzte Saison, auch Freitagabend, auch 2-0. Also auch hier 2-0.
Dann und weil du wieder nicht willst, dass dir das passiert wie letzte Woche, Felix, sag's doch.
Ja, hätte ich eure Tipps früher gewusst, dann hätte es auch eine große Rolle gespielt, aber so stimmt's natürlich auch. Ja.
Dann wechsle ich wieder kurz vor Schluss bei Kicktipp in unserer Tipprunde mein Tipp und versage. Komplett.
So einer bist du.
Jede Woche, ja. Ja.
Das ist Wahnsinn.
Nein, also ich wollte damit nur nochmal auch eine Spur legen an oder für euch alle, die ihr gegen uns spielt. Es braucht nicht viel, um uns zu distanzieren, offensichtlich. Ja. in dieser Kickdip-Runde.
Das ist richtig.
Ich freue mich aber trotzdem jede Woche, wenn ich da reingucke und sehe, wie die Leute da abgehen und so. Und das ist schön. Mich freut mich, dass es das geklappt hat.
Wir haben ja, also das ist echt schön.
Genau, wir haben ja eine Weile sozusagen viele Zuschriften von euch bekommen, die gesagt haben, lass doch mal eine Tipprunde machen, Tipprunde, jetzt mach mal eine. Und ich dachte anfangs nicht, dass es mich so triggern würde, aber es tut's. Ich gucke regelmäßig rein und erschrecke über mich selbst, aber es ist halt ein bisschen.
Aber es macht einfach einen großen Spaß und deswegen, und vor allem können wir euch da draußen auch ein Stück weit mitnehmen und ihr könnt vor allem sehen, wie schlecht wir in sowas sind. Ja. Deswegen,
also die Formulierung, dass ihr gegen uns spielt, ist, glaube ich, genau die richtige, weil wir spielen mit den Punkten gegen niemanden. Hey. Das gilt für mich genauso, schrecklich.
Wir sind für uns selbst der größte Gegner, würde ich sagen.
Ja.
Leute, das war eine gesellige Runde, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wie immer gilt... alle sozialen Medien, folgt uns da gerne, lasst Sterne da, gebt Daumen nach oben und Philipp hebt noch den Daumen.
Ich habe den Finger noch gehoben, weil ich noch jetzt schon darauf hinweisen möchte, dass das Pub Cannstatt Event in die zweite Runde geht, nämlich am 7. Januar. Ich wollte einfach nur schon mal das Datum hier ablegen, damit ihr alle, die das jetzt hört, euch schon mal diesen Abend freihalten könnt. Ja? 7. Januar, alte Schule, Gablenberg, 19 Uhr geht's los. Mehr Details in den kommenden Ausgaben.
Ich danke euch ganz herzlich, David, Felix, Philipp, dass ihr dabei wart. Gerne wieder.
Sehr gerne.
Danke auch.
Und das letzte Wort an der Stelle hat, wie schon fast Tradition ist bei uns, derjenige, der auch das erste Wort hatte, Fabian Bredlow vor der Partie gegen Union. Bis nächste Woche.
Ein Highlight jagt aktuell das andere. Und jetzt ist gerade natürlich sehr anstrengend gewesen, 3 Auswärtsspiele hintereinander. Immer 3 Tage nur zwischen den Spielen, das ist schon brutal. Da muss ich erst nochmal wirklich sagen, ein riesen Dankeschön an alle Fans, die zu allen Spielen mitgereist sind oder die jetzt zu einem Spiel nur mitgereist sind, zu zweien, das ist völlig egal. Wir wissen das sehr zu schätzen, wir sehen das als Mannschaft, wir wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist. Auch heute wieder, also ich hatte zwischendurch das Gefühl, es war hier so ein Heimspiel. Also, es war brutal, was ihr da abgerissen habt und von daher vielen, vielen Dank fürs Kommen und wir werden uns weiter den Allerwertesten aufreißen, um jetzt am Freitag einen Heimsieg mit euch feiern zu können.
Pod Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.